Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Gottes Wort für die Predigt steht im Johannesevangelium im 18. Kapitel. Als Jesus das geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in den gingen er und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte der Hohenpriester und Pharisäer, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen: Ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, ich bin's. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Der Herr segne sein Wort an uns.
Amen.
Liebe Gemeinde, um Suchen und Finden ging es bei den süddeutschen Jugendtagen an diesem Wochenende. Und vom Suchen und Finden einer Person mit unbekanntem Aufenthaltsort haben wir gerade in dem Bibelabschnitt gehört. Angeblich ein Verbrecher, ein gewisser Jesus aus Nazareth. Sein Aussehen ist uns unbekannt, aber wir haben einen heißen Tipp bekommen, wo er sich aufhalten soll. Es ist dunkel. Die nächtlichen Wanderer überqueren den Bach Kidron. Sie gelangen an den Fuß eines Berges. Sie betreten einen Garten mit Olivenbäumen. Dorthin zieht sich die Gruppe zurück. Die Schüler von Jesus kennen den Ort, wo sie ihren Freund und Meister finden. Für andere dagegen ist er versteckt, nicht bekannt. Und ist es heute nicht auch vielen Menschen unbekannt, wo Jesus zu finden ist? Häufig scheint er uninteressant, nur als eine Person unter vielen, im großen Gewühl der Welt und der religiösen Angebote. Nicht, dass er sich verstecken würde, sagte er doch schon damals beim Verhör: Ich habe alle Zeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Trotzdem ist er uns Menschen verborgen, solange wir nicht im Leben auf ihn stoßen oder vielmehr gestoßen werden, gerufen werden, seinen Spuren zu folgen. Als der Verhaftungstrupp aus Gerichtsdienern und Soldaten ihn dann suchen müssen, zahlen sie Geld dafür, dass sie ihn finden. Für Geld kann man schließlich alles kaufen. Selbst das, was eigentlich nichts kosten würde, wären sie ihm nachgefolgt wie seine Jünger. Sie hätten ihn kostenlos finden können. Aber die Verfolger suchen Jesus nicht aus Interesse oder Glauben, sondern sie suchen, ihn zu töten, ihn zu beseitigen. Und einer der Jünger mit Namen Judas ist bereit, den Aufenthaltsort von Jesus bekannt zu geben, zu verraten. Die Beauftragten kennen nicht einmal sein Gesicht. Offenbar ist ihnen die Person egal. Es genügt ihnen, dass ihnen befohlen wird. Vielleicht kommt auch die Dunkelheit hinzu. Jedenfalls muss Judas ihnen erst zeigen, wer denn Jesus ist. Ausgerüstet mit Fackeln, Laternen und Waffen dringen die Verfolger in den Garten ein. Sie rechnen mit einem Verbrecher, aber es begegnet ihnen Gott. Kein Wunder, dass sie erschrecken, zurückweichen und zu Boden fallen. Repräsentanten vom Weltreich Rom stehen Jesus hier genauso gegenüber wie Menschen aus seinem Volk, die ihn ablehnen. Menschen, die nicht damit rechnen, Gott zu begegnen. Wenn sie sich überhaupt mit ihm beschäftigen, dann gegen ihn gewandt, wie sie ihn verdrängen und loswerden. Doch was passiert stattdessen mit ihnen? Den Hinweis können wir im 27. Psalm lesen. Meine Bedränger und Feinde wurden schwach und stürzten. Und im 35. Psalm. Schmachvoll sollen rückwärts weichen, die mir Böses sinnen. Aber viel mehr passiert hier. Als Jesus sagt, ich bin's, da heißt das nicht bloß, ich bin der Gesuchte, sondern darin klingt Gottes Name an. Ich bin, der ich bin. Als Mose gefragt hat, was soll ich den Israeliten sagen, hat Gott geantwortet, ich werde sein. Der hat mich zu euch gesandt. Und hier ist er nun, Gottes Sohn. Hier steht er selbst vor ihnen, im dunklen Garten zwischen den knorrigen Olivenbäumen. Als Verbrecher, der gefasst werden muss? Wir wissen, unseretwegen, wegen unserer Schuld. Eigentlich könnte, ja müsste er doch die dort zu Boden gestürzten abführen. Sie sind es doch, die sein Wort nicht gehört haben, die es sich nicht zu Herzen haben gehen lassen, die sogar einen Unschuldigen abführen, ja, die so weit gehen, Gottes Sohn zu töten. Wir Menschen, die Gott selbst wegschieben wollen, weil er uns stört in unserem Drang, uns selbst ausleben zu wollen. Immer mehr, bis wir selbst an seiner Stelle stehen. Mit welchen Folgen? Wir sehen und erleben sie täglich in unserer Welt. Leid und Tod. Die Folge, die wir ewig verdient haben. Doch er, der Unschuldige, nimmt sie auf sich. Der Unschuldige nimmt das Gerichtsurteil Gottes auf sich, für die anderen, für uns. Jesus tut das bewusst. Er ist nicht überrascht, dass er gefunden wird. Er wusste es. Schon vorher, beim Abendmahl, hat er Judas gesagt, was du tust, das tue bald. Er hat nicht ein neues Versteck gesucht. Er wollte gefunden werden. Das, was über ihn kommt, ist nicht Schicksal oder Pech, sondern der Weg, den ihn sein himmlischer Vater führt. Jesus lässt sich finden, lässt sich verhaften, liefert sich selbst seinen Gegnern aus. Wer sonst kann als Opfer so aktiv sein? Der Weg des Opfers ist durch ihn keine Niederlage, sondern Opfer zu sein bedeutet bei ihm zu gewinnen, auch wenn die anderen das erst einmal nicht verstehen. Aber nur Jesus selbst kann den Soldaten erlauben, ihn festzunehmen. Deshalb fragt er sie noch einmal, wen sucht ihr? Auch hier hat Jesus die Kontrolle und ist ihnen überlegen. Fast fordert er sie indirekt auf, ihn zu ergreifen, indem er sagt, nehmt die anderen mit. Nehmt die anderen nicht mit. Das heißt ja, mich könnt ihr mitnehmen. Nur keiner von denen, die zu mir gehören. Auch hier zeigt er sich als der Hirte, der dafür sorgt, dass seinen Jüngern, dass uns nichts Böses geschieht. Zugleich überlässt er sich freiwillig den tödlichen Zugriff, um seinen Schafen das Leben zu retten. Und zugleich ist er einer von ihnen, einer von uns, ein Lamm, aber als einziges unschuldig. Was ist mit den Menschen, die da zwischen den knorrigen Olivenbäumen herumstehen? Begreifen sie es nicht? Sind sie eben nicht noch zu Boden gegangen? Aber sie stehen auf und machen weiter wie bisher. Befehl ist Befehl. Ihr Lebensplan sagt Aufstieg voraus. Wer will denn immer einer von den Knechten bleiben? Dem zu widerstehen, können sie sich nicht leisten. Und auch bei uns muss es schließlich immer weitergehen. Und das heißt dann etwa aufstehen, Krönchen richten und weiter so. Jesus weiß das. Er weiß, worauf er sich einlässt, als er vom himmlischen Vater zu uns kommt. Er weiß, welche Folgen das für ihn haben wird, der doch eigentlich der Mann mit der Krone ist. Aber es soll nun so geschehen. Statt die Menschen abzuführen, die ihn ergreifen wollen und doch selbst am Boden sind, lässt er sie wieder aufstehen und sich selbst abführen. Das ist sein Tausch mit uns, der Weg seiner Liebe, der ihn ans Kreuz führt und uns so am Ende Vergebung schenkt. Einige, die dort stehen, werden es später begreifen. Wieder erst mit Erschrecken, später. Das ist Gottes Sohn. Was haben wir getan? Doch der Schrecken des Kreuzes auf den ersten Blick führt zur Heilung auf den zweiten Blick. Wir haben Gott gefunden und wir werden wieder mit ihm verbunden. Nun brauchen wir ihn nicht erneut zu suchen. Wir wissen ja, wo er zu finden ist, wo sich seine Jünger versammeln. Unser Suchen hat ein Ende. Nun heißt es, seinen Spuren zu folgen. Die Nachfolge auf seinem Weg ist ja das Thema des heutigen Sonntags. Wir wissen, die Jünger fliehen, zerstreuen sich. Petrus wird Jesus verraten. Allein seine Mutter, seine Tante, Maria Magdalena und Johannes werden nachher am Kreuz stehen. Aber so richtig finden auch sie ihn erst Ostern, nicht im Grab, sondern als Auferstandenen, bei ihnen auf dem Weg. Erst in diesem Licht erkennen wir, wohin der Weg führt. Zu Rettung, zu Heil und Leben ist Jesus gesandt, und das setzt sich in der Sendung seiner Jünger fort. Seine Spuren führen unter die Menschen, nicht ins bequeme Zuhause. Die Spuren sind in der Welt und in unserem Leben von Leiden und Kreuz geprägt. Das ist etwas, das auf unserer Lebenslandkarte nicht eingeplant ist. So war es auch für die Jünger. Eben haben sie noch gemeinsam das Passamahl gefeiert und dann solches Unglück. Jesus wird verhaftet. Das war jenseits von dem, was sie geplant oder was sie sich vorgestellt haben. So etwas muss unbedingt verhindert werden, weiß Petrus und greift zum Schwert. Aber Jesus verweist auf den Kelch. Hat er es uns nicht eben gesagt? Und wird es uns im Gottesdienst wieder sagen? Es ist sein Blut, das er für uns vergossen hat, zur Vergebung unserer Sünden. Wenn wir den Kelch ergreifen, durch den wir Gemeinschaft mit unserem Herrn haben, haben wir auch Anteil an seinem Sterben. Das heißt, auch wenn wir solchen Kelch trinken müssen, ist er keine Katastrophe, sondern der Wille unseres himmlischen Vaters. Jesus war keineswegs von der Landkarte verschwunden, sondern er war fest auf dem Weg, zum Vater zurückzukehren, zum Vater, der ihn liebt. Und wir, die wir an seine Seite gerufen sind, denselben Weg zu gehen, haben das Versprechen unseres Herrn, dass er uns führt und uns durch nichts aus seiner Hand reißen lässt. Können wir, wie Dietrich Bonhoeffer einmal schrieb, den Kelch ergreifen, egal was darin ist, weil wir wissen, dass er aus einer so liebevollen Hand kommt? Jesus bewahrt seine Jünger hier davor, dass es ihnen wie ihm ergeht, aber nicht ewig. Die meisten der Jünger im Garten werden später eines gewaltsamen Todes sterben. Aber niemand kann die Glaubenden Jesus entreißen. Er lässt keinen fallen. Er gibt ihnen, er schenkt uns ewiges Leben. Es sind schlichte Spuren, vom Kreuz geprägt. Man muss schon seine Augen aufmachen und gucken. Aber die Spuren führen über die Tiefe hinaus, hin zu Gott, zu dem, der sagt, ich bin, und das heißt ewig. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.